Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Till, wie klingt's bei dir?
Klingt's? Also hier drüben klingt's gut. Wie klingt's bei dir?
Glaube ich ganz gut. Also ja. ich war mal essen in so einem typischen westfälischen Landgasthof. Ja. Und hinten im Saal war eine Hochzeit. Und da spielte so ein Alleinunterhalter. Mhm. Und der kam irgendwann nach vorne mit seinem Silbersacko, ne, weil war gerade Tanzpause,
ja,
oder heiß auf Eis kam. Und dann stand er vorne, bestellte sich einen Apfelkorn und einen Pilz, nahm so eine Zigarette und fragte den Wirt, und klingt's? Till, damit begrüße ich dich. Endlich sitzen wir uns mal wieder gegenüber.
Das darf doch nicht wahr sein.
Hier im frisch gelüfteten Madison.
Ja.
Es fühlt sich einfach gut an,
ja,
weil es ein Stück zu Hause ist. Wieder hier zu sein.
Ja.
Wieder hier rück, links und bücklings auf den Michel, auf die St. Michaeliskirche zu schauen.
Das ist so schön. Man hat mir wieder mein Zimmer mit meinem Kräutergärtchen gegeben. damit ich einfach mal ab und zu nachts nochmal die Pflänzchen gießen kann.
Ja, und auch mal ab und zu nachts, wenn einem danach ist, eine schöne Tomatensoße.
Ja, nee? Ne, frisch geerntet einfach raus und ich grüße dich doch auch. Es ist so schön, wenn man sich endlich gegenübersetzt. Ja, und dann natürlich hier bei unserem zauberhaften Werbepartner, dem Madison Hotel, die jetzt gerade wieder eine Wahnsinnsauszeichnung bekommen haben, wieder beliebtestes.
Ja, kann ich gut verstehen.
Und so weiter und so fort.
Mir wurde heute schon wieder warm ums Herz, als ich hier reinkam.
Ja.
Und sie, ach, die sind ja auch alle so nett, wenn man hier reinkommt.
Sie sind alle so nett und es kann, ich sage es euch, man kann weiterhin noch die Elbcousinen,
ja,
buchen, unser bezauberndes, zauberhaftes Arrangement. Eine Übernachtung in einem 35 Quadratmeter großen Studio mit einem schönen Fläschchen Sekt für kleines Geld, wie man ja zu sagen pflegt.
Wenn ich dein Zimmer hier so sehe,
ja,
wünschte ich mir, würde die Hütte abbrennen, damit ich mal ein halbes Jahr hier übernachten muss.
Ja, es ist aber auch wirklich so schön.
Heiliger St. Florian.
Das haben wir alles abgehängt hier, damit es nicht so kathedralmäßig halt in diesem großen Zimmer. Es ist einfach nur schön hier. Jetzt bin ich da. Wie ist es dir denn ergangen?
Ja, wollen wir uns denn heute vorstellen oder alles so lassen, wie es ist? Meine Damen und Herren, Achtung, die Ohren gespitzt, den Bleistift raus, Klassenarbeit, die nächste Fahrt ist rückwärts, Hose runter, Schwanzvergleich. Hier ist der beliebte und auch gut aussehende, hochtalentierte, sein Wissen gern mal teilende, ab und zu Fragen beantwortende Till Edward Hoheneder.
Mir gegenüber sitzt der Humorzerstäuber Deutschlands, meine Damen und Herren. Der Flakon des guten Geschmacks.
Superspreader.
Der Superspreader der guten Laune. Der Flakon der Gemütlichkeit. Meine Damen und Herren, die Rundmehl der frohen Botschaft. Hier ist er, der Titan, der Bundestrainer, der MILF-Anwärter. Platz Nummer 1 seit 68 Wochen ununterbrochen in den Charts von hier bis Santa Fe. Es ist kein geringer als unser lieber Freund Atze Schröder.
Meine Damen und Herren, ich grüße Sie. Liebe Cousinen, unser Knüller heute, Whisky-Cola 1,80. Natürlich nur bis 22 Uhr.
So, werden ihr zusammen einbestellt, kriegt ihr sogar zwei Strohhalme. Das war immer so der Klassiker.
Ja, wo sind die Zeiten geblieben? Oh. Gott sei Dank sind sie weg.
Eine Cola, zwei Strohhalme, weil wir brauchten das restliche Geld noch für einen Flipper.
Wo du gerade von den alten Zeiten sprichst, ich war am letzten Freitag eingeladen bei Johannes Oerding hier in Hamburg. Ach. Im Stadtpark. Spielt, falls nicht anders möglich ist, gute Idee gehabt. 15 Termine.
15 Mal im Stadtpark.
Ausverkauft, 15 Mal ausverkauft. Ich glaube, immer so um die 900 Besucher.
Aha.
Und die Produktionskosten sind natürlich hoch, weil er auch schon einen gewissen Aufwand hat. Und er macht das nur für seine Crew. Er selber verdient da gar nichts dran. Ja. Aber alles, was reinkommt, ist für die Crew.
Das ist natürlich ein, da muss man sagen, Hut ab, Salute. Das ist eine tolle Idee. Denn ich wollte gerade fragen, was hat er für Produktionskosten? Spielt er Halbplayback?
Nee.
Sitzt er auf dem Hocker und hat seine Klampfe in der Hand, sondern Erzähl mal, wie war's? War ja, richtig mit großer Band und.
Ja, und so Musiker durch und durch, das wusste ich gar nicht. Dass er, also ich habe ihn auf verschiedenen Veranstaltungen Backstage kennengelernt. Der war bei mir beim Auftritt hier in der Barclaycard Arena und da haben wir uns noch kurz gesehen Backstage. Und ich wusste nicht, wie sehr er Musiker ist. Mhm. Ich habe auch gedacht, dass das ist jemand, der vielleicht ein paar ganz gute Ideen hat, ganz gut singen kann und zugeliefert bekommt. Aber mit seiner Gitarre verheiratet, wir kamen um 18 Uhr Backstage an, dann kam Johannes selber und meinte, wollt ihr was essen? Und hat uns Getränke und Essen selber rangeholt. Mhm. Dann saß er irgendwann schon Klampf in der Hand mit seiner Band zusammen. Die Band ist vierköpfig plus ihn.
Ja.
Und er kommt auch erstmal ganz allein mit Klampf auf die Bühne und singt mit den Leuten.
Ach, schön.
Und was auch sensationell war, war, wie er die Leute entertaint. Es war wirklich witzig. Ich habe manchmal richtig laut aufgeschrien vor Lachen. Ein richtig gelungener Abend. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Aber ich kann es nur noch mal betonen. Musiker durch und durch, der eigentlich nach dem Konzert noch am liebsten weiterspielen würde.
Okay.
So einer.
Ich habe leider, ich bin sehr schlecht. All diese Sender, auf denen er Gott sei Dank gespielt wird, die höre ich meistens gar nicht. Weil ich ja mehr so ein Wortanteils Radiohörer jetzt bin. Ich glaube, seine letzte Single war, glaube ich, wenn wir im Kreis gehen oder sowas. Ne?
Wenn sich alles im Kreise dreht, ist glaube ich von 2017 oder 2018. Ah. Der neueste Hit heißt Benjamin Button. Da singt er eben darüber, wie schön das wäre, diese Vorstellung, dass man eben alt geboren wird und Leute, die man schon vermisst hat als älterer Mensch, dass man die dann wieder trifft, dass man die dümmsten Fehler dann nicht mehr macht und so. Von der Thematik her. Ja, mir ausgesprochen gut gefallen. Also wenn sich jemand mit dem Gedanken trägt, da mal hinzugehen, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen. Und ein tolles Publikum, wusste ich eben auch nicht, dass er so treue Fans hat, die ja. Lieder mitsingen. Und ja, ich war schon ganz schön beeindruckt, muss ich sagen.
Da können wir schon sagen, ist ja toll, die jungen Leute.
Ja.
Ja, stimmt. Die Alten überfragen, aber toll, die jungen Leute.
Ja, und was ich dir eigentlich erzählen wollte, der Tontechniker, der bei ihm am Pult ist,
ja,
der grüßte mich sofort von Achim Meyer, Deutschlands besten Keyboarder, der eben auch in dieser französischen Band spielt, schon seit 15 Jahren, die BAP von Frankreich. Das sind hauptsächlich Korsen. Meyer hat ja auch eine Wohnung auf Korsika. Naja, und er grüßte mich von Meyer, dann haben wir Meyer auch angerufen und dann Klaus, der Tontechniker, den kenne ich ja auch im Prinzip ein Leben lang. Und dann, ich komme da drauf, weil du eben sagtest, die guten alten Zeiten.
Ja.
Und irgendwann schauten wir uns so in die Augen und sagen, Mann, war das früher alles eine Scheiße. Eben auch technisch so eine Scheiße, ja, dauernd ging was kaputt und die BGW-Endstufen, die auch nur eine gewisse Leistung hatten von 250 Watt, die hauten da zwischendurch Gleichstrom raus und machten ihr den Speaker kaputt. In der Zeit gab es noch keine Akkuschrauber, das heißt, ich hatte zu der Zeit auf beiden Händen in der Innenfläche so Schwielen, weil man ja dauernd irgendwelche Boxen aufschrauben musste per Hand.
Crazy.
Und wir lagen uns beide in den Arm und meinten, ey, gut, dass alles so ist heute, wie es ist, dass die Soundsysteme so gut sind.
Ach.
Und haben natürlich so einige Anekdoten von früher noch durchgekaut. Weißt du, was macht der, was macht ja. der, was macht
ja,
der?
Ja.
Ja, wo ist der abgeblieben? Oh ja, tragisch. Oder ja, Mickey Minor, ja, der spielt doch mittlerweile auch in der Band in Frankreich. Und dann das, also Erfolgsgeschichten, aber auch schlimme Abstürze.
Ja, Wahnsinn, oder? Was
ja.
es da alles gibt. Achim Meyer, sag mal, hat der nicht auch bei Carpendale gespielt?
Überall. Helene Fischer.
Und bei Stefan, bei dem Superstar aus Frankreich und Schweiz, Stefan Eicher. Eicher.
Genau.
Ja, Combien de temps.
Schweizer ist der. Der hat mal mit Stefan Eicher eine Welttournee gemacht und zwar anderthalb Jahre lang durch fast alle französisch sprechenden Länder. Ich glaube, alle sogar.
Ja.
Wir haben selbst in Kambodscha gespielt. Und Meyer hat ja auch den einen oder anderen Song geschrieben für
ja,
Stefan
es gibt so
Eicher.
Ja, es gibt so ein tolles Album von Stefan Eicher, das heißt Engelberg.
Ja.
Da haben sie ihn in diesem alten Casino
in Engelberg
in der Schweiz aufgenommen. Und da ist auch alle dabei, ne? Ich glaube, Manu Katschi, Pino Palladino.
Achim Meyer. Stimmt, Meyer hat oft mit Pino Palladino schon im Studio gespielt. Ja. Engelberg ist übrigens das Kaff, wo es nach Curry riecht und nur Inder
was
und,
du damals erzählt
und sonstige
hast.
Asiaten. Wo das Hotel, in dem ich war, eben dem thailändischen König gehört, der da plötzlich auftauchte auf der Terrasse.
Als ihr festgestellt habt, es riecht so lecker nach.
Ja, wir dachten, Engelberg, naja, jetzt lassen wir mal richtig die Woche über uns die Schweizer Kulinarik über den Adamsapfel zelebrieren. Dann gingen wir durchs Kaff, überall nur Fachwerk und so weiter. Aber es roch wirklich, ich schwör's dir, überall nach Curry.
Ja.
Naja, wie gesagt, dann haben wir Meier nach angerufen. Oh, Meier, wie eh und je. Mensch, das gibt's doch nicht. Ne? Meier wohnt mittlerweile in Lüneburg. Das heißt, ja, und auf Korsika. Und normalerweise kriege ich so...
Ich würde gerade sagen, gibt's auf Korsika einen Ort in Lüneburg?
Ich habe wahrscheinlich mittlerweile schon. Nee, aber natürlich hier in der Nähe von Hamburg. Und der Witz ist, Meier schickt ab und zu mal eine SMS, eigentlich immer mit demselben Inhalt. Hey Atze, bist du auch auf Korsika? So einmal im Quartal.
Ja.
Ich war vor 8 Jahren oder 9 Jahren, war ich zum letzten Mal auf Korsika. Und der fragt doch mal immer so, ja, bist du auch auf Korsika?
Ja. Wenn ja, komm vorbei.
Ja, und jetzt haben wir eben vereinbart, weil er ja hier in der Nähe wohnt, dass er ja nach Hamburg kommt. Ne? Vielleicht kommst du ja noch dazu.
Ja. Und dann singen wir alle zusammen den alten Kings-Klassiker Where Have All the Good Times Gone?
Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt mit in der Lüneburger Heide.
Ach so, in der Lüneburger.
Hermann Löß, die Heide brennt. Die Schweineheide brennt.
Oh Gott, ey.
Jo, ja, Dizzy kommt ja vielleicht auch.
Ja, Dizzy. Ja, wenn Dizzy da ist, dann muss ich auch kommen. Auf jeden Fall.
Ja, sag mal, ganz kurze Frage. Weißt du eigentlich, das wurde ich nämlich jetzt von Loffi gefragt, ob Dizzy nur lange in den USA gelebt hat und eigentlich Engländer ist?
Soweit ich weiß, ist Dizzy geboren in England. Dann sind die rübergegangen, als er klein war. Deswegen ist er spricht so ein Mischmasch, ne? Er spricht manchmal sehr oft britisches Englisch.
Ja.
Dann aber beim Singen oder wenn er Background-Vocals gemacht hat, zum Beispiel bei der Spencer Davis Group oder sowas, ja, dann hat er dann auch aber auch gerne mal hier Kaugummi, ne? Wah, 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 wah. Ja. I'm a man and I can dance.
Ja, ich weiß noch, wie er früher immer auf der Bühne rüberrief. Ne? Hey, what's your name?
Ja, ja.
Tony, fuck you, Tony.
Ja, ja. Und, ja, ja. Und, ach, er hat ja, er war ja auch so eine, deswegen fand ich das überhaupt witzig, er war ja auch so eine Art Parodist. Er konnte ja auch jeden nachmachen.
Stimmt.
Er konnte ja jeden nachmachen. Ne? Tom Jones konnte er genauso gut nachmachen hier. Dann hatte er den Sänger von Led Zeppelin, Robert Plant. Ja, der hatte immer dieses Affektierte da, wenn der so ja zur Seite stand und dann...
Wie klingt Robert Plant?
Ja, der hat doch dieses... Hey, hey, Mama, say the way you move, come make you sweat, come make you groove. Also, ich kann das jetzt nur so
das in, Teuflische.
Kopf, in Kopfstimme machen, aber der hat das ja richtig gehört. Der hatte immer diese... Das konnte Dizzy alles, ne?
Ja, dann lass doch mal gucken.
Konnte ja nichts, was er nicht konnte.
Das ob wir das ja hinkriegen. Johannes ja Oerding noch dabei. Also so ein, ich habe den ganzen Abend noch gedacht, das würde Till gefallen, dass ja er Oerding so ein Vollblutmusiker ist.
Ja,
der lebt das total.
Ich kann mich nur erinnern, dass, glaube ich, sein Gitarrist ist eben halt auch, wie ich, Freund von Kloppmann-Tonabnehmern.
Ah, okay.
Und hat Andreas neulich besucht. Und da war ich auch kurz, bin ich aber leider kurz danach gekommen. So whatsoever.
Ja.
Sag mal, hast du nicht auch Fernsehen? Hast du nicht auch Fernsehen gemacht? Hast du mir nicht erzählt, du wärst in ihrem...
Till.
Ja, was ist da?
Gut, dass du mich das fragst.
Ja,
Gott. Ich sitze ja hier halb zerstört. Ich habe ja heute Morgen so ein Foto gepostet, wo ich mit so einem Kapuzineräffchen ja drauf bin. Ne? Jetzt habe ich schon Zuschriften. Atze, was ist mit dir los? Du siehst so krank aus. Leute, wenn ihr wüsstet, was ich alles getrieben habe. Ich bin so urlaubsreif. Ich bin so froh, dass es das kannst du dir nicht vorstellen, dass es endlich am Samstag nach Mykonos geht.
Ja, was ist denn da passiert?
Eine Show nach der anderen. In Berlin war ja schon ein bisschen was los. Und dann, letzte Woche ging es richtig rund. Ich hatte das schon, naja, befürchtet. Am Ende war es ganz gut, nur es war tierisch viel Arbeit. Wir haben so eine Show aufgenommen. Weißt du noch die 90er?
Oh Gott.
So habe ich mich da auch anreden lassen. Und Das war also zusammen vor der Kamera so eine quasi so eine Dreifach-Moderation erstmal vorsichtig, damit man eine gewisse Orientierung hat. Es war zusammen mit Verona Poth und Evelyn Burdecki. Tja, ich sag mal so, du würdest sagen, ein optischer Gast. sie war, jetzt halte ich fest, sie hat doch schon einiges auf dem Zettel stehen. Sie war Dschungelkönigin.
Aha!
Es gibt doch bei RTL diese Show, Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wo so
ich hörte
jede Menge A-Promis sitzen.
Ja.
Ne, von Sting über Günther Jauch bis hin zu Barbara Schöneberger. Die können aber meistens nicht. Und dann nimmt man Leute, die keiner kennt.
Ja.
Die dann aber anschließend so ein bisschen bekannt sind.
Die aber anschließend danach durchs Münsterdorf tingeln.
Ja.
Und mit einer zweitklassigen Schlager-Eurobeat-Produktion auf sich aufmerksam machen.
Ja, ich glaube, das waren noch die guten Zeiten, an die du da gerade erinnerst.
Aber diese Frau Burdecki,
ja.
Ich möchte da nochmal nachhaken.
Diese das Frau spricht Burdecki, für dich, dass ist du hoch denn, interessiert.
Ja, ja. Ist die denn in den 90ern überhaupt existent gewesen? Oder ist sie, wie alt ist denn die?
Die ist jetzt 33.
Aha.
Jetzt kann man zurückrechnen. Also sie war, ist glaube ich 89, nee, die muss ja 87 dann geboren sein. Ne, nee, sie, warte, sie ist 89 geboren und ist 31 geworden, so war's.
Ja, das 89 heißt, konnte sie geboren. Sich dann überhaupt noch an das, was sie da präsentieren sollte, denn überhaupt erinnern?
Nee, aber das spielt in den neuen Fernsehkonzepten keine Rolle.
Der optische Gast.
Der Einzige, der sich also ein bisschen an die 90er erinnern konnte, aber auch von nichts eine Ahnung hatte, war ich.
In Bruchstücken erinnern konnte.
Ja, ich habe zumindest den einen oder anderen Nachrichtensprecher erkannt.
Wilhelm Wieben.
Genau. Köpke.
Den großen Wilhelm Wieben, ja. Ja. Werner Feigl.
Werner Feigl.
Ich kenne sie alle noch, ey.
Ja.
Werner Feigl.
Naja, auf jeden Fall. Ey, das war wirklich kräftezehrend.
Ja.
Und am nächsten Tag, am Donnerstag, gab es dann noch eine Show. Ich habe es mir aufgeschrieben, wie sie heißt. Sie wurde moderiert von Johannes Baptist Kerner.
Aha.
Und die Show hieß, siehst du, hören sich nicht alles auf. Ich habe es schon alles wieder verlegt hier. Lass mich doch einmal. Ach, da ist es ja. Die Show hieß.
Jetzt
da kommst du nie drauf fürs ZDF.
Da kommst. Deswegen hast du auch so lange gezögert, den Titel zu finden.
Nee, ich wusste es wirklich nicht.
Da kommst du nie drauf. Aber das ist also so hieß die auch. Das war jetzt nicht an mich adressiert.
Nein, nein. Die Show heißt, da kommst du nie drauf.
So. Aha.
Das ist ein Quiz und es gibt zwei Teams. Man tritt gegeneinander an und im gegnerischen Team war Jürgen von der Lippe.
Ja, das ist jetzt zauberhaft.
Ja, ja, ja. Und zusammen war er mit Desiree Nosbusch.
In einem Team.
In einem Desiree Team Nosbusch. Und Giovanni Zarella. Ich habe es mir aufgeschrieben hier.
Giovanni Zarella, der moderiert doch 3 nach 9, richtig?
Ja, stimmt, ja, das ist der. Zusammen, zusammen mit diesem Typen.
Zusammen mit Olivia Jones.
Ist das? Giovanni und Giovanni Zarella.
Mit Olivia Jones. Ich bitte herzlichst um Verzeihung bei der zauberhaften Judith Rakers, dass wir diesen Witz nicht liegen lassen konnten. Aber das ist er doch.
Ja, aber wir hatten auch einen Nachrichtensprecher im Team, nämlich Christian Sievers.
Christian Sievers.
Wenn Sie es kennen. Also ganz gut gelaunter, schlauer. Schlau sind die, glaube ich, alle. Ne? Wenn du an diesen Job kommst, heute Show. Oder
Christian
ja, heute Sievers. Show ist. Nee, nicht heute Show. Heute, ne? Wie heißt die Nachricht?
Heute Journal.
Heute Journal, ja.
Ja.
Mit unter anderem ab und zu Christian Sievers.
Ja.
Der war, und
der war mit diesem Giovanni
Zaff. Nee, nee. Giovanni und Desiree Nosbusch, die du ja auch noch kennst.
Ja.
Und Jürgen von der Lippe, Hubert Lippenblüter sozusagen, die waren im anderen Team, wir waren auch zu dritt. Bei uns war eben Christian Sievers, Judith
ja.
Und ich.
Judith, what you do to me, now it's history.
I see.
If I come back on the road again, Things are happen while they can. I've been waiting for my wife again. Yeah. It's easy when you are a pig in Japan, meine Damen
und Herren. And looking for a freedom, ja.
Entschuldigung, wenn ich da meine Textsicherheit ausspielen
ja, kann. Ja, jeder muss mit seinen Stärken arbeiten. Ne?
Ja, mit seinen Stärken.
Wir waren Christian ja. Sievers, Judith und ich.
Ja. Jetzt wirklich Judith?
Ja, Judith.
Rakas.
Nein.
Ach so.
Judith von Die Höhle der Löwen.
Was ist das denn? Ist das eine Augsburger Puppenkiste oder was?
Nein, das ist so eine Unternehmershow, wo so, so Unternehmer sitzen, die schon Millionäre, Milliardäre sind. Ah. Und da können junge Unternehmer ihre Ideen vorstellen.
Ach.
Und dann entscheiden diese Unternehmer, beteiligen wir uns an der Firma oder nicht.
Ah.
Ich bin mit 30% dabei. Also die sagen dann auch, für 600.000 kriegst du 30% an meiner Firma und so weiter.
Okay, okay, okay.
Und diese Judith war früher Opernsängerin.
Nein.
So viel habe ich herausgefunden und ist aber auch sehr erfolgreiche Unternehmerin und sitzt da auch in der Jury. Ja, zauberhaftes Wesen, muss ich sagen. Und ich war ganz so jung, schon ein bisschen was gesehen von der Welt.
Also Grünkohlstatus.
Ja, sagen wir mal, sie verfügt über sehr viel Empirie.
Ja.
Und Empathie übrigens auch. Nee, so. Das war ein toller Abend, muss ich schon sagen. Und Johannes und dann, B. Kerner, egal was man von ihm hält, der ist ja sehr moderationsstark und im Unterlaufen ja bei sowas keine Fehler. Das ging ganz gut durch, aber dann war ich endgültig platt.
Ja, und habt ihr denn gewonnen oder darf man das überhaupt sagen oder wird das noch gesendet?
Wird noch gesendet, das darf ich nicht verraten.
Das darfst du natürlich nicht spoilern. Habt ihr schwere Fragen gehabt?
Ja, es war an der Grenze zur Unverschämtheit, wirklich. Das war eine Wettbewerbsverzerrung, das kann sich kein Mensch mehr vorstellen. So, und dann war es so, dass dann der Freitag zur Erholung gedacht war. Da war ich eben aber bei Johannes Oerding eingeladen.
Ja.
Und dann sind wir auch mehr oder weniger, weil die alle so nett waren, auf allen Vieren ins Taxi gekrochen. Ja. Nachts um 12 standen da noch 150 weibliche Fans und wollten an den Oerding, an den kleinen Oerding.
Ach.
Mit seinem Johannes. Und und dann kam der Samstag. Ne? Und Samstag haben wir eine kleine Gesellschaft gegeben für den Timo Wolf, den man nicht nur hier aus unserem Podcast kennt.
Ja, Wolf Weine.
Ja.
Das ist ein Shoutout, das machen wir gerne. Der Weinhändler unseres Vertrauens in Hamburg.
Ich werde nie wieder woanders Sekt, Prosecco, Champagner und Wein bestellen. Aber das ist wirklich der beste Weinhändler, der mir jemals... über den Weg gelaufen ist.
Und der sympathischste auch noch, den ich kenne jetzt persönlich. Ne? Und nein, wirklich.
Ja, war mit seinem Mann da war Loffi noch da. Also wir haben einen, den Abend kann man, glaube ich, als Selbstmordversuch werten.
Oh Gott, gut, dass ich nicht dabei war.
Loffi brachte so eine uralte Flasche Zacapa rum mit. Wolfweine brachte 12 Flaschen Prosecco, drei Flaschen Obstbrände.
Oh Gott.
Und wir hatten auch noch ein bisschen was besorgt, damit da keiner... Ohne.
Und ihr hättet auch noch eine Flasche schwarze Frühstückskorn.
Ja, ganz am Anfang wurde wirklich alles durcheinander gesoffen.
Küstennebel.
Aber das ist ja jetzt auch müßig, was wir da alles getrunken haben. Auf jeden Fall so um 4:30 verließ die Gäste das Lokal. Und also, seitdem versuche ich mich wieder ins Leben zu rudern.
Ja, verstehe.
Ja.
Und Polizei ist aber nicht gekommen.
Polizei war nicht da. Weil nämlich an dem Abend eine Demo war, ausgerechnet in Eppendorf.
In Eppendorf. Und zwar wird schon gegen den Schreibwarenladen protestiert.
Ja, wäre mir am liebsten.
mit seinen unverschämten Klarsichthüllenpreisen oder was?
Nee, es gibt jetzt wohl eine neue Organisation, die dafür ist, dass die Reichen in Deutschland aufgrund der Corona-Krise einfach mehr abgeben. Höhere Steuern bezahlen, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und so weiter. Ja. Und die Idee war gut, das gleich im Nobelviertel zu machen.
Ja, da wo es brennt.
Natürlich.
Da wo es brennt. Ich habe auch im Spiegel gelesen, dass Reiche schuld sind an unserer Klimakatastrophe. Ne? Weil die fahren die dicksten Karren, die fliegen am meisten.
Ja.
Das wird ja wird da alles schön minutiös aufgeführt, ohne dass man aber einen Hass auf diese Leute kriegt.
Sehr schön.
Sondern es waren einfach nur sachliche Argumente.
Ja.
Aber einfach vorgetragen.
Du hast dich aber gerade so ein bisschen selber beschrieben, ne?
Ich habe keine Ahnung, weil ich meine, was soll ich dazu sagen? Ich habe ja nun wirklich, keine Vorurteile. Das Nein. wollte ich damit sagen. Ja, ich meine, ich habe immer gedacht, dass man nicht mit allen 30 Autos fährt. Also jetzt hier so ein Grönemeyer, der eine Autosammlung hat von hier bis Santa Fe, der fährt ja nicht mit allen gleichzeitig.
Hat der eine Autosammlung,
Grönemeyer? Ja, der hat, glaube ich, eine riesen Autosammlung.
Ich dachte, er würde gar nicht Auto fahren.
Das weiß ich nicht, ob er nicht Auto fährt, aber er hat eine Sammlung.
Ey, wo du es gerade sagst, um dass wir auch von diesem heiklen Thema ganz schnell wieder wegkommen.
Wusstest du? Was ihr nur eure Autos?
Wusstest du?
Ja.
Wer, wenn nicht sogar die größte private Uhrensammlung hat?
Vom was? Von der Welt? Der Welt?
Ich hörte der Welt, ja. Also man kann es ja nicht überprüfen, das wird keiner jemals überprüfen können. Aber auf jeden Fall einer, der mit die größte Uhrensammlung der Welt hat.
Der Karl-Heinz. Der Karl-Heinz.
Karl-Heinz.
Kalle Rummenigge.
Kalle Rummenigge.
Ja.
Nein.
Ja.
Er muss da.
Verdient man so gut beim FC Bayern.
Naja, er hat als Stürmer ja auch schon gut verdient, hat ja auch in Italien gespielt und kann links wie rechts, kann eine Mannschaft führen, das ist klar.
Ja.
Und hat eine der größten Uhrensammlungen der Welt.
Das gibt's auch gar nicht.
Ja.
Also hier mein Kumpel Mülli, der sammelt auch Uhren.
Ja.
Speziell, glaube ich, Heuer-Uhren.
Ja.
Und Uhrensammler ist ja ein faszinierendes Völkchen. Ne? Eric Clapton sammelt auch Uhren. Eric Clapton sammelt auch Uhren. Da gibt es eine schöne Anekdote. Falls ich die erzählt habe, vorspulen. Ich glaube, ich habe sie noch nicht erzählt.
Nee, hast du noch nicht erzählt.
Und zwar
wieder zurückspulen.
Ja, genau. Und zwar gibt es so ein, ich will jetzt auch gar nicht die Stadt nennen, aber es ist tatsächlich passiert. Und zwar in einem kleinen Juweliergeschäft im Rheinland. In einer Stadt wurde jemand angerufen. Und zwar von der Firma Patek Philippe.
Ja.
Die in der Schweiz sitzt.
Ja, das ist mal wirklich eine teure Uhrenmarke.
Ne, ganz genau. Und ja, die sagen, ja, sie sind ja schon seit 40, 50 Jahren hier ein Händler von uns und sie haben doch mal laut unseren Unterlagen 1900, schlag mich tot, Anfang der 70er, die so und so Modell so und so bei uns bestellt.
Ja.
Wissen Sie noch, was mit dieser Uhr passiert ist? Da sagt der Typ, das kann ich Ihnen genau sagen, was mit der Uhr passiert ist. Die liegt bei mir im Tresor.
Ah.
Ne?
Ja.
Ja, darf ich mal erfahren, was Sie das interessiert? Ja, wir haben da einen sehr prominenten Kunden, der diese Uhr gerne käuflich erwerben möchte. Ja, wer soll das denn sein? Ja, es handelt sich hier um Eric Clapton, das ist ein Musiker aus Großbritannien. Ja, dann bestellen Sie mal Herrn Clapton schönen News. Ja, er kann sich die Uhr für ein paar hunderttausend Euro, kann er sich gerne bei mir abholen.
Ja.
Ne?
Also dieser Rheinländer wusste schon, was die wert ist, oder was?
Ja, ja, natürlich. Der hat damals, Anfang der 70er, es war ein limitiertes Modell schon damals,
ja,
hat er die für 23.000 D-Mark, was ja, dafür hast du auch einen Mercedes gekriegt zu der Zeit.
Ja,
ne?
Ja.
Hat er die gekriegt, hat die tatsächlich in seinen Tresor gelegt.
Das hat sich ja gelohnt.
Und dann, ja, und dann bestellen Sie mal Herrn Clapton, der kann er hier für ein paar hunderttausend abholen. Und dann war es dann wirklich so, dass ein paar Wochen später in der Fußgängerzone dieser schönen Stadt in Deutschland in einem Juweliergeschäft die Tür aufging und Eric Clapton seine Uhr abgeholt hat.
Ach.
Ja.
Das gibt's doch gar nicht.
Ja, ich stelle mir gerade vor, ich wär natürlich in Ohnmacht gefallen. Stell dir mal vor, du stehst beim Juwelier.
Und du warst wieder nicht dabei.
Lässt dir gerade deinen Ehering etwas enger machen oder nachmachen, weil du ihn bei irgendeiner Ferkelei verloren hast. Keine Ahnung. Und denkst du auf einmal so, der Opa neben dir, sagst dann noch zu deiner Gattin so, immer der Opa neben dir sieht ein bisschen aus wie Eric Clapton, ne? Und dann ist er da so, da hat er sich da wohl für ein paar Hunderttausende seine Uhr abgeholt.
Ach, das ist ein Ding.
Ja, lustige Geschichte.
Und der sammelt Uhren, der Eric Clapton.
Ja, ja, der sammelt
Uhren.
Sag
mal, ist der eigentlich Waliser?
Nee, der ist nicht Waliser. Der ist ein ganz normaler
Leimi.
Brite.
Ganz normaler Leimi.
Engländer, ja. Leimi, sagte mein Vater auch immer. Habe ich nie verstanden.
Natürlich, ja, weil ich war mal abends mit seiner
Limette, Nichte, natürlich, ne?
Mit seiner Nichte aus.
Mit Eric Claptons Nichte?
Ja, Patenkind. Und ja, und die kam aus Cardiff. Und Cardiff ist da, glaube ich.
Cardiff ist das Wales, nicht die Hauptstadt sogar von Wales?
Ja, glaub schon, ne?
Ja.
Ja. Ja, da kannst du mal sehen, du, klein ist die Welt, ne? Deswegen immer wie freundlich sein, auch im Aufzug.
Ja, aber wie lustig das ist, ne? Irgendwie so, ich finde das so wahr. Ja, Uhrensammler. Ja, Eric, auch ein Uhrensammler.
Ja.
Ich kenne jetzt dadurch auch ein paar Uhrensammler, aber es ist so, ja, Uhren eben halt, ne?
Ja, aber ich meine, wenn einer so mit die größte Sammlung der Welt hat, ey, was muss da alles rumliegen?
Ja.
Leck mich am Arsch, ey.
Ja, aber das ist, also hier mein Kumpel Mülli kam neulich auch an und sagte, hier, guck mal hier, das ist eine Atmos, eine Jäger Le Coultre.
Ja.
Irgendwie, dann stehst du da vor so einem Kasten und er...
Ja, das ist, oh Gott.
Beschreibt das und kriegt schon fast einen Orgasmus dabei und du denkst dir einfach nur...
Ja, jetzt hast du ja noch ein bisschen Interesse an solchen Dingen. Also egal, ob Uhren, Gitarren oder sonst irgendwas. Ich habe ja so gar kein Interesse daran. Ne? Und jetzt, man wird ja dann auf solchen Veranstaltungen gerne mal zur Seite gezogen. Ich muss dir mal was zeigen. Und da kommt so eine... Ich habe das mal erlebt.
Ich muss dich aber korrigieren. Ich habe kein Interesse, nicht wirklich, an den Gegenständen. Ich berausche mich eher an dem Interesse... Oder an der Begeisterung, die diese Typen in dem Moment dafür haben.
Ja.
Also ich gucke gar nicht auf die Uhr, sondern ich gucke dann einfach meinen Kumpel an, der über das gesamte Gesicht strahlt und darüber kann ich mich dann freuen.
Ja, der trägt ja vielleicht eine halbe oder eine Stunde. Ne? Aber also, ich habe mal Urlaub gemacht im Jagdhof im Stubaital. Eins der drei besten Hotels in Österreich.
Ne? Stubaital.
Ja.
Ja.
Und Armin, der Wirt, wir waren schnell per Du und haben Brüderschaft getrunken.
Ja.
Und der nahm mich dann irgendwann mit in seinen Weinkeller. Der hat einen der besten Weinkeller in Österreich, wo so Chateau Lafitte und ja. Die Rothschild-Ecke war nicht mal die teuerste Ecke in dem Weinkeller.
Oh Gott.
Ja, ja, da war lang Millionen wert. Und der hat mir auch voller Begeisterung das erzählt. Und irgendwann guckt er mich an und sagt, du magst keinen Wein, oder? Ich sage, nee, dann sitzt meine Nase immer zu. Wegen der Histamine sitzt meine Nase immer zu. Da hat er oben angerufen und uns einfach zwei Pilz bestellt. Das fand ich dann nett. Da haben wir uns über andere Sachen unterhalten.
Geistert mit dir wie Hui Bu, das Gespenst mit dem Weinkeller und bestellt dann oben.
Und war auch noch so eine, also es war auch alles sehr gemütlich hergerichtet. Da waren auch so Sessel, dass man da in Ruhe eben auch den Wein genießen kann. Und dann, irgendwann haben wir Pilz getrunken.
Ja.
Ne, dazu ein paar Obstler.
Ja.
Herrlicher Abend.
Geht doch auch.
Shoutout an Armin.
Ja.
Ne?
So ein Pilz.
Aber dieses Sammeln, das liegt mir so gar nicht. Ich bin Jäger. Ich bin Jäger.
Ja. Du bist der Jäger, ich bin der Zaun. Ja, ich eben. Bist du ein Wegschmeißer? Kannst du gut wegschmeißen?
Ja.
Ich auch.
Ja,
total.
Weg.
Erzähl mir morgen, dass ich ohne den Scheiß nicht auskomme und ich zerreißen vor deiner Nase und sage, was?
Ja, jetzt habe ich doch diese ganzen Preise dieser wunderschönen Karriere der letzten 27 Jahre. Jetzt standen die in der Wohnung, wochenlang.
Ja.
So alles, ne? Vom Fernsehpreis über die Comedypreise und was man überall so für einen Schrott gekriegt hat. Und ich war kurz davor, die einfach in die Elbe zu werfen, nur damit sie weg sind.
Aber dann hast du dann gedacht, du kannst die Fahrräder noch nicht verstopfen. Mit dem ganzen Altmetall.
Und dann habe ich gedacht, vielleicht versteigere ich die jetzt demnächst mal für einen guten Zweck.
Das ist eine gute Idee.
Oder?
Das finde ich eine gute Idee.
Ich lasse mir da über den Winter mal was einfallen. Aber ey, das sind ja auch so Staubfänger. Aber ich will jetzt nicht damit kokettieren.
Nee.
War mir immer wichtig, auch in dem jeweiligen Jahr diesen Preis zu gewinnen und so. Aber es reicht ja ein Comedy-Preis und ein Fernsehpreis und dann ist es ja auch gut. Ja, ja, man weiß es ja auch.
Also, ich bin kein Sammler und Aufheber. Alles, was ich so in den letzten, ich kann mich von allem trennen.
Wie ist es bei Klamotten?
Ja, auch.
Oh, es gibt doch Hemden und T-Shirts. Wirklich, ich gestern noch so ein T-Shirt in der Hand gehabt.
Aber die fallen ja dann auseinander. Das geht ja dann irgendwann. Also ich trage dann Hosen wirklich so lange, bis sie auseinanderfallen.
Ja, das wollte ich dir auch schon mal sagen. Das geht so nicht.
Oder Schuhe zum Beispiel, bis sie wirklich ansonsten Nee, weil, und das ist es. Ich kaufe Klamotten, die man auch Jahre später noch top aktuell sind. Also es gibt so ein paar.
Dann zieh die Jacken, doch mal an.
So ein paar Klacken. Ja, ich achte da auch gar nicht drauf. Das ist einfach. Bist einfach nur eine Kulturbestie. Das ist einfach.
Ja, eine ne? Kulturbestie, da hast du es richtig gesagt.
Ja, ja, kulturlose Bestie.
So.
Aber weißt du was? Was ich neulich gefunden habe, das fand ich dann wieder ganz nett von mir eigentlich. Ich habe für alle Kinder, als sie geboren worden sind, eine Tageszeitung gekauft, ein Spiegel von der Woche und ein Stern.
Ja?
Ja. Ja, und auf einmal vergeht die Zeit und dann hast du dann so immer so einen 25 Jahre alten Spiegel oder eine 25 Jahre alte Tageszeitung in der Hand. Das habe ich dann schon mal aufbewahrt.
Okay, ja.
Oder so, weil ich dachte dann einfach, ist doch mal nett, wenn die Kinder irgendwann mal auch was 30, 40, 50 sind, dass man, ich meine, Print, wird es das in 30 Jahren noch geben, ey?
Keine
das,
Ahnung.
Das ist eine gute Frage, ne?
Keine Ahnung. Unser einer liest ja nochmal Print, wenn es geht. Aber ich habe auch zum Beispiel, sie haben ja alle die Plus-Angebote, ne?
Ja.
Also du kannst Spiegel Plus
eben
abonnieren, du kannst, ja deswegen frage ich mich schon, warum ich überhaupt noch den Spiegel zugeschickt kriege,
ja,
aber Süddeutsche da, Plus und so.
Da bin ich ein bisschen, da bin ich altmodisch irgendwie, ja. Ich habe den Spiegel jetzt glaube ich seit über 20 Jahren im Abo, komm, das bleibt jetzt einfach, ist mir jetzt auch egal, zieh das jetzt durch.
Ja, 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 ich stelle aber fest, dass ich viele Artikel eben dann doch jetzt mittlerweile online lese.
Ja, das mache ich auch.
Ich bezahle ja gerne dafür, aber ist so schön, wenn man alles so auf einem Gerät zusammen hat, ne?
Ja, ja. Ich weiß nicht, wer, ich glaube, ich kann mich ganz gut von Sachen trennen, weil ich glaube, A, hatte ich als Kind eh nicht viel, in Anführungsstrichen.
Ja.
Weil wir eh jetzt keine reichen Leute waren, sondern im Gegenteil. Und
ja, aber du hattest doch bestimmt früher eine Plattensammlung.
Ja. Aber die habe ich zum Teil ganz schnöde verkauft, weil ich Geld für Sprit brauchte oder für Tabak oder wenn ich Geld irgendwie brauchte, tatsächlich, weil mein Moped weiterfahren musste, dann irgendwann so, ey, sag mal, will einer von mir eine Westernhagenscheibe kaufen? Ja, Beatles oder was weiß ich, beim kein Problem mit, weil kannte ich ja die Musik. Ich glaube einfach, das hat was damit zu tun. Ich glaube, was in meinem Kopf ist, das war mir immer wichtiger, die Erinnerungen.
Ja.
Und die Fantasiereise, das war mir immer wichtiger als der Gegenstand selber. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst, weil so geht's mir auch mit den Erinnerungen. Ich mache manchmal bewusst keine Fotos, weil ich mir das lieber so im Kopf abspeichere.
Ja. Und ich hatte, du kannst dir sicher sein,
wie ich am Abend ausgesehen habe.
Ja, du kannst dir ja sicher sein, dass Bücher, die ich mochte, habe ich sowieso 5 bis 10 Mal gelesen,
ja.
Platten, da genau das sehen, das hat mir nichts ausgemacht, das abzugeben. Ja. Ich könnte auch morgen meine Lieblingsgitarre abgeben.
Ja?
Ja, ja, dann gibt es eben halt eine neue Lieblingsgitarre.
Ja,
ich glaube einfach ja nicht, ich weigere mich einfach zu denken, dass ich ohne irgendetwas nicht leben kann, in Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine?
Ja, komischerweise ist das so gefühlt mit zunehmendem Lebensalter immer mehr so,
ja,
dass man immer weniger braucht.
Ja. Oder wenn einer sagt, ja, du brauchst doch bestimmt hier unter dem und dem. Oder wenn ich dann höre von einigen, also unter so einem Fahrzeug kann ich es nicht machen. Und da kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Ja, das ist ja nicht falsch verstehen. Nein, ich verstehe das schon. Das ist ja auch ein psychologisches Thema letztendlich. Ne?
Aber du glaubst doch nicht, dass ich Champagner zum Leben brauche oder dass ich ein dickes Auto zum Leben brauche. Nee, ich brauche das, was in meiner Birne ist und jemand, den ich es erzählen kann. Also von daher ist mir der Mensch natürlich immer viel, viel, der Freund viel wichtiger als ein beschissenes Stück Holz mit Drahtseil.
Hey, das sind ja mal Töne, du.
Ja, aber ich meine das wirklich.
Die Gitarre ist doch die Geliebte des Gitarristen.
Ach, es interessiert mich doch gar nicht. Ey.
Ich meine, hier die hast Gitarre du da auch dabei.
Ja, aber das ist ein Werkzeug. Und ja, wenn das Werkzeug kaputt ist, dann gibt es ein nächstes.
Okay, gut. Das wird jetzt einige erschüttern natürlich von
ja,
den
aber
Gitarrenspielenden
Zuhörern. Viel wichtiger ist das, Zuhörern, was in Cousinen. Meinem Kopf ist. Also viel wichtiger sind mir meine Mitmusikanten. Als die Gitarre, ey, das ist einfach nur ein Ding.
Ja, okay.
Und wenn ich mal, was weiß ich, wenn es jetzt eine teure Uhr ist oder so, wenn mir einer sagen, wenn jetzt, nehmen wir mal an, es passiert irgendwie sowas, dass einer sagt, ja, dein Kind kann jetzt nicht studieren, dann würde ich sagen, doch kann er. Also ich vertick meine Uhr, ich vertick meine Gitarre, ist mir alles scheißegal.
Ja, und ist das eine Entwicklung bei dir, dass du sagst, Materielles bedeutet mir immer weniger?
Nee. Ich war schon als Kind so, dass ich Sachen abgeben konnte oder auch nicht traurig war, wenn ich irgendwas verloren hatte oder so, weil ich war ja als Kind Enttäuschungen eh gewohnt.
Ja.
Ne? Deswegen habe ich immer gedacht, binde dich bloß nicht an irgendetwas, das kann dich nur verletzen.
Okay.
Weißt du?
Aber ich dachte, ja, ich hätte jetzt umgekehrt vermutet, dass die Sachen dir Sicherheit geben.
Nee.
Ja.
Nee. Geben sie nicht.
Was glaubst du denn, so eine Sammelleidenschaft, welchen Ursprung die hat? Das ist jetzt Tiefenpsychologie wahrscheinlich. Ja,
das würde ich auch gerne mal wissen, welche...
Aber du kennst das doch auch, Autosammlung. Dich nimmt jemand mit und zeigt dir die Autos, die er da rumstehen hat. Okay, wie gesagt,
also
wärst du noch einigermaßen... begeistert dabei, weil du sicher auch einiges erkennst.
Ja.
Ich denke immer nur, wieso riecht das hier nach Sprit, ey?
Ja.
Ich will in die Kneipe.
Ich glaube, da müssen wir ansetzen an diesem Gespräch, was wir in der letzten Folge mit Luke Mockridge, der gesagt hat, ich wollte ganz nach oben, dann habe ich die Tür aufgemacht und so.
Ja.
Ne? Und da war nichts. Ne? Und das geht mir so mit Konsum.
Ah, okay.
Ich bin ja auch sehr früh berühmt geworden.
Ja.
Ne? Und hatte noch nicht mal ganz Mitte 20 auf einmal tierisch viel Geld in der Hand. Und das hat leider nicht meine Ängste beruhigt.
Ja.
Ich habe gekauft, was ich wollte.
Du hast gemerkt, dass der Konsum nicht nur kurzfristig.
Ich habe mir mein Lieblingsauto gekauft damals, ein Saab 900S Cabrio. Ich hätte mir auch einen Porsche kaufen können. Hätte ich auch machen können.
Ja.
Es war genug Geld da. Aber ich wollte unbedingt einen Saab 900S Cabrio haben. So und so. Super. Ich habe das gemacht. Aber es hat nie meine Ängste beruhigt. Es ist immer nur ein Ablenkungsmanöver gewesen.
Ja.
Es hat nie den Schrei nach Liebe betäubt. Es hat nie den Schrei nach echten Gefühlen oder den Hunger nach echten Gefühlen betäubt.
Ja,
weißt du, was
ich
meine?
Ja, ja, ja. Und
der Konsum hat mich beruhigt und hat mich glauben lassen, wenn ich mir diese geile Jacke kaufe oder dieses geile Auto oder wenn ich diese geile Gitarre besitze, dann werde ich so glücklich sein. Dann hielt das vielleicht eine Woche. Und dann war wieder innen drin so, weil die Traurigkeit ging ja nicht weg, die Angst ging nicht weg, aber die Freude, die verschwand. Und da habe ich dann einfach irgendwann gedacht, es ist einfach.
Ey, mir fällt gerade ein Satz ein aus Homo Faber von Max Frisch. Und der lautet folgendermaßen: Viele Menschen verwechseln Lebenssinn mit Lebensstandard. Und versuchen, über den Lebensstandard und den immer höher zu schrauben, den Sinn zu finden. Weil viele sich eben gar nicht mit dem Sinn beschäftigen wollen. Welchen Sinn hat mein Leben? Die nehmen die Dinge, wie sie passieren, und versuchen eben über dicke Autos, dicke Häuser, dicke Uhren und so weiter. Also nichts dagegen. Töne ist ja zum Beispiel so ein Mensch, der ist ja so autobegeistert.
Ja.
Aber es ist eine wirkliche Leidenschaft. Der möchte damit nichts ausdrücken. Das macht er für sich.
Ja, und da muss man ja sagen, wir kennen ihn, als er 19, 20 war.
Ja.
Auch da hat er schon Oldtimer gekauft. Damals haben sie aber noch nichts gekostet, in Anführungsstrichen.
Ja, ja.
Und hat an denen rumgewerkelt.
Und er wusste alles darüber, ne?
Ja.
Das und das Baujahr hat an der Ölwanne eine chinesische Schraube mit Linksgewinde und so. Und Öl noch selber abgeschmeckt. Ja, und das darf man nicht vergessen. Wenn du den Sinn suchst, den wirst du nicht im Konsum finden.
Nein, und ich verdamme das auch nicht. Ich finde, Konsum ist alles okay. Total. Wer konsumieren will, 100%. Wenn einer sich über seine Uhrensammlung, über seine Autosammlung, über seine Gitarrensammlung freut. Total.
Ich kann,
alles top.
Man muss sich nur ansehen, was ist das für eine Einstellung dazu. Du kennst die Uhrensammler, die dir begeistert erzählen, wie das Laufwerk genau funktioniert, wie das gelagert
natürlich,
und wirklich davon begeistert sind. Und andere, die stellen die Uhr nur zur Schau und sagen, guck mal, da ist sie.
Da ist sie. Da ist sie.
Ja. Ne? 30 unter EK. Ja, das ist eine andere Einstellung.
Aber ja, das ist es. Und ich nehme das niemand übel und alles super und wenn soll jeder machen, was er will. Ich musste relativ für mich früh feststellen, das hat alles das, was mich wirklich umtreibt, ist durch Konsum noch nie beruhigt worden.
Ja, interessant. Finde ich gut. Also wir könnten jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend noch weiterreden.
Ja.
Und werden wir ja vielleicht auch noch. Es gab Reaktionen. Cousinenreaktion auf verschiedene Sachen, die wir angesprochen haben.
Ja.
Und zwar möchte ich mal einsteigen damit. Ich habe von diesem Brief des Elton John an den 16-jährigen Elton John sozusagen.
Ja.
Warte, wie heißt er denn noch?
Reginald Kenneth Dwight.
Ich habe aus meinem näheren Umfeld gehört, selbst wenn Till dir es vorsagt, kannst du es nicht richtig wiederholen. Reginald Kenneth Dwight. So, und ich darf mal eben kurz vorlesen, was Elton John an sich selber geschrieben hat.
Ja.
Da war er 46 Jahre alt, als er diesen Brief an sich selber geschrieben hat. Einen kurzen Brief.
Ja.
Lieber Rich, du bist jetzt 16 Jahre jung. Du weißt nichts über Sex. Du weißt nicht mal, dass du queer bist. Vertrau mir, wenn ich dir sage, du bist queer. Du bist ein schwuler Junge. Ich habe den Fehler gemacht, keinen Sex zu haben, bis ich 23 war. Hab Spaß, hab viel sicheren Sex und genieß deine Sexualität. Sei stolz drauf, wer du bist. Und wenn du älter und weiser wirst, kämpfe für die Rechte der Schwulen. Ich bin jetzt 46 Jahre älter als du. Ach okay, 46 Jahre älter. Also dann 62.
Ja.
Und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ich liebe dich, Elton. Und dann PS, ändere deinen Namen.
Oh Mann, ey.
Ja.
Aber das ist eine gute Sache.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal nochmal darauf hinweisen. Ich bedanke mich für alle Zuschriften, die ich so bekomme. Und da ist teilweise ganz schön hartes Zeug dabei. Erst heute Morgen habe ich wieder eine gelesen, wo mir jemand über Instagram geschrieben hat, dass er unter Tränen aufhören musste, die Folge zu hören, weil es ihn einfach so zerschossen hat.
Ja, da haben sich eben auch viele wiedergefunden.
Ja, ne? Weil er sich eben halt auch wiedergefunden hat und eine zarte Freundschaft ist zerbrochen. Es ist viel passiert mit den letzten zwei Folgen. Wir haben eine Wahnsinns ausgelöst. Das ist gut so. Das ist ja auch richtig, weil wir können nicht immer nur Dönekes erzählen oder Anekdoten, sondern wir sind Freunde, wir unterhalten uns über das Leben und das gehört einfach zum Leben. Die Sonne gehört zum Leben und die Nacht gehört zum Leben.
Ja, und wir merken es ja an den Zuschriften, an den Reaktionen, dass die Cousinengemeinde ja eben auch solche Themen gerne hat.
Ich sollte auch mal, ich habe mich ja schwer auch mit meinen Eltern getan. Ne?
Ja.
Ich war sehr, sehr aggressiver Jugendlicher meiner Mutter gegenüber. Und das tut mir auch heute irgendwie leid. Ich kann das jedem empfehlen, Briefe zu schreiben, auch vor allen Dingen an Leute, mit denen man hadert.
Ja.
Ne? Ich habe vor gar nicht langer Zeit noch einen Brief wiedergefunden, wo ich eben halt an so eine Person geschrieben habe.
Aha. Warst du da schon erwachsen?
Ja, ja.
Ah, ja.
Und das war interessant, den nochmal wiederzufinden, den Brief, das meiste hatte sich erledigt.
Ah, okay.
Ne? Wo ich auch dachte, ey, oh ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, was ich da alles auf dem Zettel stehen hatte. Und da war durchaus viel Wut und Furor im Spiel.
Ja.
Aber ich habe auch gemerkt, wie die Wogen glatter geworden sind.
Ja, ja. Ne?
Wo mich eben halt nichts mehr aus dem Schuh haut. Und ich lese gerade so durch Kesters Buch, Ich bin bekloppt.
Ja.
Wo eben, was ich auch ganz toll finde, wo eben nochmal klar ist, ja, man kann seine Dämonen haben, man kann Angststörungen haben, man kann Depressionen haben, aber man kann vor allen Dingen was dagegen tun und das heißt auf der anderen Seite noch lange nicht, dass man unfähig ist zu leben.
Ja, ja. Darüber Nein, das heißt es ja ganz und gar nicht.
Ne, genau. Ich sitze ja nicht in der Ecke wie ein Kaninchen oder nur weil wir beide manchmal nicht wissen, ob wir uns mögen oder ob wir uns nicht mögen. Deswegen kann man ja durchaus seinen Beruf voller Enthusiasmus ausführen, seine Familie versorgen und so weiter und so fort. Ich wollte nur mal etwas vorlesen, was mich sehr berührt hat, wo wir gerade schon dabei sind. Hallo Atze, hallo Till, schreibt uns Cousine Sebastian. Ich grüße euch. Vielleicht verwundert euch der Betreff meiner Mail etwas, aber ich muss mich bei euch bedanken. Vor ein paar Tagen war die dunkelste Nacht meines Lebens und euer Podcast hat mir dadurch geholfen. Ich bin seit letzter Woche ein Obdachloser, der auf den Straßen Nürnbergs umherzieht. Ein Umstand, an dem ich ganz alleine schuld bin, von dem ich euch nur etwas berichten möchte. Überfordert mit der Situation, den ersten Nächten unter freiem Himmel und einer großen Portion Verzweiflung war ich kurz davor, die finale Flucht anzutreten. Den ganzen Tag hatte kein Mensch mit mir gesprochen, 20.000 Schritte mit meinem Köfferchen lagen hinter mir und aus welchem Grund auch immer, beim Stöbern in meinem Smartphone war mir aufgefallen, dass ich noch einige Episoden der zärtlichen Cousinen ungehört in der App vor sich hin schlummerten. Ganze 6 Stunden habt ihr zwei in dieser Nacht mit mir gesprochen. Tills Musikwissen, die Storys von Atze, aber auch die eher leisen Gespräche, zum Beispiel Trauerbewältigung, haben mich immer wieder denken lassen, ach, eine Folge noch. Als es hell wurde und ich die aktuellste 60. Ich mag mich durchgehört habe, war der Entschluss gegen die finale Flucht gefallen.
Ach.
Ein paar Stunden später habe ich mir erstmals überhaupt Hilfe im Kampf gegen meine inneren Dämonen gesucht. Heute, 5 Tage später, ist viel passiert. Ich habe viel Hilfe erfahren und nette Menschen kennengelernt. Die letzten 2 Nächte sogar in einem Bett geschlafen. Mhm. Vielleicht erhalte ich heute schon ein Pensionszimmer und demnächst dann sicherlich auch die Hilfen für Seele und Geist. Gern dürft ihr meine Zeilen in eurem altehrwürdigen Podcast vorlesen. Denn was ich bei all den notwendigen Social Distancing der letzten Monate oder denn was mir aufgefallen ist bei dem Social Distancing der letzten Monate, die soziale Kälte nimmt eindeutig zu. Vielleicht fasst sich zukünftig einer der anderen Cousinen ein Herz und nimmt sich am Bahnhof der Stadt für einen Fremden mal 5 Minuten Zeit. Nochmals vielen Dank, eure Cousine Sebastian. Puh, ja, entschuldigt, wenn ich beim Lesen mal so ein...
Ja, das ist ja, oh, das ist berührend.
Ja, das ist
aber
schon...
Aber auch positiv.
Und das finde ich so toll.
Ja.
Dass er nicht sagt, ja, ich bin da und da gelandet, obdachlos und weil alles so scheiße ist und sowas alles. Ja, das ist ein Ding, ne?
Ja, Sebastian, tolle Worte.
Ja.
Und halt uns doch mal auf dem Laufenden, wie es dir so ergeht.
Ja.
Und diese Anregung ist ganz gut, wirklich. Die braucht man manchmal, dass man so Obdachlose, die sind es gewohnt, nicht beachtet zu werden. Absolut.
Ja.
Den ganzen Tag. Und das beschreibt er eben auch. Es gibt Tage, wo keiner mit dir spricht. Und du sitzt da auf dem Boden und die Leute, wenn überhaupt, schauen sich von oben herab an.
Ja,
und die meisten gucken einfach in die andere Richtung.
Ja, klar, gucken weg.
Ja.
Natürlich.
Und es gibt viele Obdachlose, die eine sehr interessante Geschichte haben und wirklich auch einen guten Grund, warum sie da sind, wo sie gerade sind.
Ja, ich muss tatsächlich immer so einen Klassiker anführen wie die Sendung mit der Maus, aber es ist noch gar nicht lange her, ich glaube 2 oder 3 Monate, da haben die über mehrere Folgen tatsächlich einen Obdachlosen begleitet.
Ja,
und das war sehr, sehr interessant und mein Sohn und ich, wir haben uns das jeden Sonntag angeguckt und haben dann auch später darüber gesprochen, dass diese Leute eben halt tatsächlich, obwohl der auch eben halt eine Wohnung gefunden hatte, dann konnte er in der Wohnung nicht schlafen und ist dann doch wieder mit dem Zelt losgezogen. Also auch, da ist ja eine Menge los bei diesen Leuten.
Ja.
Und Beachtung finden, das ist vielleicht eine gute Sache. Dass man nicht immer nur wegguckt, dass man nicht immer nur sagt irgendwie, ja, der scheiß Penner da, die wollen ja sowieso nur Geld schnorren. Ich weiß es nicht. Ich hatte mein ein Erweckungserlebnis und das war, da habe ich, ich glaube, ich ich habe einem Bettler, einem Obdachlosen, was auch immer, Junkie, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war er ziemlich runtergekommen, 5 Euro gegeben.
Ja.
Und eine Frau rannte sofort auf mich zu und mopperte mich wirklich, keifte mich an. Sie wissen, was der damit macht, ne? Sie wissen jetzt, dass ich davon Drogen kauft und sowas alles, ne? Und ich war da so sauer drüber und habe dann einfach gesagt, ja, das ist ja seine Sache, was er damit macht.
Ja, stimmt, genau. Ja?
Ich sage, entweder helfen Sie, gibt es jetzt hier irgendwelche Bestimmungen zum Helfen? Ich sage, da können Sie die ja aufstellen. Sie können ja für sich sagen, Sie helfen nur, indem Sie was zu essen kaufen. Aber wie ich helfe oder wie der Mann jetzt meine Geldspende einsetzt, das müssen Sie schon mir und ihm am Ende des Tages selber überlassen.
Ja.
Das, da bin ich auch manchmal, werde ich ziemlich ärgerlich, wenn dann, weißt du, dann wird dann großmütig ein Euro überreicht und dann werden dann noch, wird dann noch gekeift oder Bedingungen gestellt. Also, ja, was denn jetzt?
Ja.
Gibt's doch gar nicht.
Ich habe übrigens letzte Woche, um mal wieder etwas Heiterkeit reinzubringen,
ja,
habe ich noch an dich gedacht, weil ich verliere doch immer jede Diskussion und jeden Streit, weil laut dir entweder mir die Argumente oder auch die Wut ausgehen. Und ich habe einen Typen gesehen, ich weiß nicht, ob das Obdachloser war, aber vielleicht eher jemand, der, sagen wir, am gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht so sehr interessiert war.
Okay.
So, und der stand an so einem Park in Köln, wenn wir zum Studio gegangen sind früher.
Ja.
Dann sind wir immer an diesem Park vorbeikommen, Gerionspark oder wie.
Ja, ja, heißt, ja, ne? Ja, ja, ich weiß genau, was du
und
meinst.
Und da stand ein Typ an so einem dicken Baum und hat da mal munter dran gepisst. Und ich habe gedacht, so jetzt, also, was ist da so, ne? Hatten wir ja schon mal letztens das Thema, aber ich hab den gesehen und wollte gerade was sagen, da ruft aber schon so eine Anwohnerin, so eine Ältere von oben runter, ey, du Assi, weg da, ne? Hör auf, da an den Baum zu pissen. Und er ruft zurück, ja, jeder Köter pisst hier hin und ich darf das nicht, oder was? Und bei okay, dem Argument hätte ich schon wieder nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen. Geiles Argument, ne?
Ja, auf jeden Fall ein Argument.
Ja, die Köter kacken da ja sogar hin.
Ja, da gibt es ja jetzt überall, hast du das, kennst du das jetzt auch von diesen ganzen Vorgärten, wo dann irgendwie so ein gekrümmter Köter,
ja,
und dann steht da No,
ja,
Ausrufezeichen und so.
Ja, dass der Hund Bescheid weiß, dass er da nicht hinmachen darf.
Ich habe mich am meisten amüsiert darüber, ich weiß gar nicht, wo es war, in der Süddeutschen, in der FAZ oder so, irgendwo hat einer jetzt auch noch angefangen auszurechnen, was Haustiere wie Katzen und Hunde zum Klimawandel beitragen.
Also negativ.
Ja, ja, natürlich, ja, negativ. Ja. Ne? Was das, was die alle sozusagen verkacken, verklappen und ein- und ausatmen.
Ja.
Oder eine schreckliche Bilanz. Ey, und in der Kommentarspalte darunter, ey, da tobte allerdings schon, ja, der dritte Weltkrieg.
Das,
ey,
kann ich mir vorstellen. Ha,
du Scheibenkleister. Hab ich das eigentlich erzählt? Nee, ich weiß es gar nicht. Nee, habe ich noch nicht erzählt. Ich komme demnächst neulich bei uns auf die Straße. Geh also raus vom Garagenhof, komm auf die Straße, rennt so eine kleine Fußhupe auf mich zu, voll aggressiv.
So ein kleiner Köter.
Ja, ja. Und so, ich würde mal sagen, so 3 Schulterhöhe, 30 bis 40 Zentimeter. Abkläffen, ja, rast auf mich zu. Ey, der war ungefähr, naja, so 1 Meter von mir weg. Da habe ich mich runtergebeugt und habe volles Fund zurückgebellt.
Nee.
Und bin auf den zugerast, dann nochmal einen dicken Schritt, ne?
Ja.
Und dann so. Alter, ich hab den so angeföhnt, ne? Volles Mund. Der auf dem Absatz umgedreht. Am Jaulen und zurück bei hinter Mamis Schoß. Und sie machte den Mund auf und wollte gerade was sagen. Und ich hatte schon gedacht, sag es. Ey, sag irgendwas. Und ich drehe komplett am Rad. Ich hatte mir so gewünscht, dass sie sagen würde, wie können Sie mein Tier so erschrecken? Und dachte mir einfach nur, das gibt's doch gar nicht, oder? Ich meine, kommst du da, ich meine,
wie können Sie mein Tier so erschrecken?
Ja, wo du wirklich denkst, ey, das war ja noch nicht mal, die wohnten noch nicht mal bei uns in der Straße. Also wenn du jetzt wirklich irgendwo vorbeigehst und da verteidigt irgendeiner seinen Garten, sein Revier,
ja,
oder was weiß ich, Ich meine, gut, ich war natürlich nur froh, dass es nicht so irgendwie so ein Rhodesian Ridgeback war, oder?
Ja, man muss dann situativ reagieren. Ne?
Aber Köter, ich glaube, der Köter hat...
Das geht aber teilweise auch bei großen Kötern. Man muss da aber wirklich im Affekt handeln.
Ja.
Ich hatte das mal abends auf so einem Rastplatz bei Bad Oeynhausen. Ich musste dringend schiffen und ich hatte den ganzen Tag Pech gehabt. Egal, was ich angepackt habe, ich hatte richtig... Ja. Ich hatte richtig den Kaffee auf. Ne? Ja. Und habe nur gedacht, wenn mir heute noch einer querkommt, ey, dem spring ich wirklich ins Esszimmer.
Mit
ne?
nackten Arsch ins Gesicht, sagt ja. unsere Oma immer.
Und ich stehe da, bin am Pinkeln und ne, als wäre es noch nicht Pech genug an dem Tag, macht einer sein Auto auf und sein Schäferhund springt raus, sieht mich und kommt direkt auf mich zu.
Futterneid.
Und ich drehe mich sofort um und sage, ey Freundchen. Freundchen. Und ich war wirklich, ich bestand nur noch aus
Wut und
aus Wut und Tod. Und der Köter hat das gemerkt.
Ja.
Der ja. Köter hat das gemerkt. Wer es übrigens nicht gemerkt hat, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, letzte Woche, ich habe so, ich weiß gar nicht, irgendeinen Podcast auf den Ohren und radel so durchs Nobelviertel Eppendorf. In aller Ruhe. Und nehme in aller Ruhe wiederum jemandem die Vorfahrt. Der kommt von rechts, ich kam von links.
Ja.
Hab aber gedacht, naja, komm, der wird schon halten. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs. Ne?
Ja.
Und der fährt aber trotzdem einfach auf die Kreuzung und ich fahre einfach weiter und fahre dem so mit dem Fahrrad an sein Rad. So pock. Und der die Scheibe runterbölkt da los. Sag mal, bist du irre? Ich hab Vorfahrt. Kennst du mich ja in solchen Situationen, platzt mir ja schon mal gerne der Kragen. Ne?
Auch wenn du im Unrecht bist.
Ich war total im Unrecht, aber mein Kragen platzte. Ich sofort, er macht die Scheibe runter, brüllt raus, ich sofort mit dem Kopf da rein in das Auto, quasi Nase an Nase, den Finger so vor den Augen. Ich sage, Freundchen, ey, mach du so weiter. Ich trete hier eine Beule ins Auto und er sagt ganz ruhig zu mir, ist das jetzt dein Ernst? Und damit hat er mich komplett ausgehebelt. Ich wusste wieder nicht, was als nächstes kommen sollte. Ich sage, ja, das ist ja. Ist ja. Und da mussten wir beide so lachen.
Das ist eine Redewendung, ja. Das sagt man jetzt so.
Ja, das ist doch nur ein Spaß, da haben wir beide so gegeiert. Ich glaube, wir waren beide froh, dass die Situation bereinigt war.
Oh Gott, ey.
Und ich muss dann immer so an dich denken, weil ich einfach nicht weiß, was ich sagen soll.
Ja,
ich rede jetzt komplett gegen mein Image übrigens hier. Ne?
Ja, ich weiß auch doch. Findest du denn immer, dass ich weiß, was ich sagen soll? Ich kriege das doch immer alles gar nicht so mit.
Ja, ich weiß. Aber im Zweifel drehst du dich um und sagst so jemand, der uns mit dem Messer überfallen will, was ist? Und dann dreht er schon ab.
Das muss einem ja auch mal erlaubt sein.
Aber ganz egal, wir sind schon wieder am Ende unseres
tollen
Folge.
Ja.
So viel ist liegen geblieben, aber das macht ja nichts, weil nächste Woche geht es ja wieder ran. Ne?
Ja. Mein Gott, da sind wir aber auch wieder von Hölzchen. Dann müssen wir ja unsere Spotify-Liste doch bedienen.
Oh Gott,
mein Bester, ja, da hast du natürlich wieder gar nicht drüber nachgedacht.
Nein, das geht ja bei mir schnell. Ich habe ja da...
Aber
I've got a brain like an elephant.
I've got a brain like an elephant, ja.
Und
deswegen...
Ja, Musik, das ist ja meine Welt.
Ja, das ist ja deine Welt.
Nicht wahr?
Kadarita, die.
Mein
Leben.
Das habe ich noch ein paar Mal gehört, ey. War das lustig, ey.
Ja, ne?
Ja. So, ja. Alexa, Lieblingssong. Was haben wir denn hier für eine Liste? Ah, ja, hier.
Okay, ich fange an.
Ja.
Und zwar ist...
Du gibst.
Ist letzte Woche ist Toots Hibbert gestorben.
Ach so, ich dachte Isabel Huppert. Huppert früher über Jahrzehnte
Isabel
gesprochen.
Isabel Huppert, eine großartige Schauspielerin. Nein, letzte Woche ist Toots Hibbert gestorben und zwar ein jamaikanisches Nationalheiligtum.
Ach ja.
Und zwar Toots Hibbert hat mit seiner berühmten Gruppe Toots and the Maytals hat
genau.
Er 1968 das erste Mal das Wort Reggae auf einer Schallplatte erwähnt.
Aha,
der und zwar
ist in der Erfinder Song des Wortes.
Ganz genau. Und zwar in dem Song Do the Reggae. Damals noch geschrieben R-E-G-G-A-Y.
Aha.
Toots and the Maytals. Und der wohl berühmteste Song von ihm von, ich weiß nicht von wem der alles gecovert wurde, von Robert Palmer, von Keith Richards, von Jeff Beck, von Eric Clapton. Frag nicht, alle lieben auch Toots and the Maytals.
Yes.
Und deswegen gehe ich jetzt heute, ich nehme jetzt nicht Do the Reggae, die Nummer, sondern Pressure Drop.
Aha.
Pressure Drop von ja. Toots and the Maytals. Und in Gedenken an den großen Toots Hibbert.
Toots.
Der wirklich ein jamaikanisches Nationalheiligtum ist, auch sämtliche, ich glaube, die wichtigsten Orden seines Heimatlands bekommen hat. Und neben Bob Marley und Lee Scratch Perry wohl wirklich einer der ganz großen der jamaikanischen Popularmusik ist.
Ja.
Toots and the Maytals, Pressure Drop.
Ich würde noch so viel, gerne noch so viel mehr über ihn erfahren, aber es geht ja nicht. Weil da versuche ich dich lieber nochmal in ein Gespräch zu verwickeln. Wer hat nochmal das Original gebracht von Some Feel the Rain? Others Just Get Wet.
Warte mal, waren wir da nicht?
Wo Rogers,
waren wir
nicht bei, Roger Miller.
Roger Miller.
Und nicht mit A hinten, sondern mit ER. Ne?
Nee, der auch King of the Road geschrieben hat.
Und ab und zu mal gesungen hat, wenn Johnny Cash unpässlich war,
richtig,
oder?
Richtig, ganz, ganz genau.
Ich habe nämlich den Film Walk the Line letztens noch mal gesehen.
Because you're mine, I walk the line.
Ey, das ist ja auch ein toller Film, ne?
Ja.
Das
Joaquin Phoenix mal wieder, ne?
Ja, ja. Ach ja, ich würde unsere Metal-Fans so gerne zufriedenstellen hier.
Da haben wir einige von den Metals, ne?
Ja, und ich habe so wenig Ahnung vom Metal.
Ja.
Und es wurde ja schon früher in Atlanta gesungen, Reach Out for the Metal.
Oh Gott.
Kennst du das noch? Zur Olympiade, Reach Out for the Metal.
Hey, Karlauer City, here we go, ey. Mein Sohn mit 9 Jahren hat mich neulich wirklich zum Lachen gebracht, indem er sagte, Papa, was steht auf dem Grabstein eines Wanderers? Ich sag, keine Ahnung, er ist zu weit gegangen.
Ja, gut.
Also habe ich tatsächlich so gegeiert, muss ich sagen.
Weißt du, wo ich letztens gegeiert habe? Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Aber du kennst doch, oder hast du hier und da schon mal gehört von Andreas Burani, mein Herz schlägt schneller als deins. Ne?
Ja, mein Herz schlägt schneller wie seins.
Mein Herz schlägt schneller als deins. Und dann hatte nur jemand gesagt, ich wusste gar nicht, dass er Beerdigungssänger ist. Ne? Und fand ich auch relativ witzig. Ich musste lachen und ich habe hier von Jay-Z. Jay-Z.
Mal kein Metal oder hat er ein Metal-Stück rausgebracht? Nee,
Metal bin ich noch nicht sattelfest. Da muss ich mich noch mal beraten lassen. Von Jay-Z habe ich I've got 99 problems, but a bitch ain't one.
Ja, bei der Top-All, mit der er da zusammen ist, kann ich das verstehen.
Kann man das bringen, ne? Nuente y nueve problemas per una puta no es ninguna. Ich habe mir das nämlich mal in Spanisch übersetzen lassen.
Ja.
Und so manchen spanischen Kellner dadurch erheitert.
Ja.
Allerdings, einige waren auch empört. Also ich habe 99 Probleme, aber eine Bitch ist keins. Und ich finde ja Jay-Z von den Hip-Hoppern denjenigen mit dem größten Rock'n'Roll-Anteil. Und einige Nummern, unter anderem diese, finde ich richtig gut.
Meine Lieblingsnummer von ihm war immer It's a hard knock life for us. It's a hard
knock
life.
Oh ja, auch eine gute Nummer.
Aus diesem Musical Annie Get Your Gun.
Aber ich nehme 99 Luftballons.
Von,
aber ich habe keinen.
In der Version von Jay Nena Z.
Yeah, I've got 99 Problems.
Ich habe auch ein neues Lied gehört, nur zur Akustikgitarre. Ey, da habe ich aber auf der Autobahn, da war ich aber kurz davor, wirklich komplett über alle drei Spuren den Kamikaze zu machen, ey.
Ja.
Darüber reden wir in der nächsten Sendung nochmal.
Ich beglückwünsche einfach alle, die Nena nicht persönlich kennen.
Mit diesen,
mit diesen aufmunternden Worten. Ihr letzter Longplayer hieß übrigens Old School und da wollte ich schon mit dem Edding drüber schreiben, über das Plakat. Very Old School.
Ich kann diesem Satz nichts hinzufügen, außer ja, 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 ich bejahe diesen Satz und verabscheue mich aus demselben Zimmer, in dem du auch sitzt.
Weißt, wo wir jetzt gleich hingehen?
Ich habe einen Tisch reserviert.
Revidiert, kannst du auch schon sagen. Ich habe einen Tisch gebaut.
Ja.
Nein, ich habe einen Tisch reserviert im Ono. Das ist ein Hänslerladen, in dem du noch nicht warst.
Ja, tatsächlich.
Und den möchte ich dir heute Abend mal nahe bringen.
Wir verneigen uns bei der großen Yoko Ono, in dem wir heute Abend bei ihr und Steffen Hänsler essen gehen.
Yoko und Steffen Ono.
Ja. Ja, zauberhaft. Ich danke dir für dieses Wahnsinnsgespräch. Ich schütte uns jetzt erstmal nochmal eine herrliche Tasse Kaffee ein. Das ist ja alles wieder so. Gibt's doch gar nicht. Jay-Z, du.
Ja.
Jay-Z.
Ja. Ich wollte mich jetzt mal etwas mehr dem Hip-Hop zuwenden.
Ja.
Allerdings muss ich die Musik irgendwie kriegen.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.